Der HRW-Podcast der Wissenschaft. In dieser Folge: Elektromotoren in der Industrie, Gefahr durch sogenannte Bremsenschocks? Hallo und herzlich willkommen beim HRW-Podcast der Wissenschaft. Mein Name ist Olaf Brinkmann, schön, dass ihr wieder dabei seid. In Maschinen in der Industrie sind ja ganz, ganz häufig Elektromotoren verbaut, zum Beispiel in Robotern, in Schleifmaschinen oder in Pressen. Die Motoren laufen, damit die Maschinen bestimmte Bewegungen vollziehen und werden gebremst, um die Bewegung an einer genau festgelegten Stelle zu stoppen. Und warum es bei diesem Bremsen der Bewegung zu Problemen kommen kann und warum das auch gefährlich werden kann, darüber spreche ich mit Sarah Schwarzer. Sie ist an der HRW wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut Naturwissenschaften und promoviert zum Thema Elektromotoren und mechanische Schocks. Wie sie entstehen und was sie auslösen können, das erzählt sie uns gleich. Jetzt sage ich erstmal hallo, Frau Schwarzer, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Zu Beginn wie immer die Frage, wollen wir Sie oder du sagen?
Gerne, dass du.
Sarah, unsere Hörerinnen und Hörer wollen dich ja gern erstmal kennenlernen ein bisschen. Deswegen machen wir erstmal ein kleines Spielchen. Ich stelle dir einige Fragen und du wählst zwischen zwei Antworten, okay?
Okay.
Torte oder Blechkuchen?
Blechkuchen.
Mhm. Unsichtbar sein oder Gedanken lesen?
Oh, schwierig. Unsichtbar sein.
Und dann eine Frage, wo sich die Geister dran scheiden. Die oder das Nutella?
Das Nutella.
Ja. Und Samstag oder Sonntag?
Samstag.
Mhm. Sarah, seit wann bist du an der HRW und wie bist du zu deiner Stelle gekommen?
Ich bin angestellt seit Oktober 2020 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HRW und im Prinzip habe ich mein komplettes Studium schon an der Hochschule abgeschlossen. Also ich habe meinen Bachelor in Sicherheitstechnik dort gemacht, meinen Master in Systemtechnik dort gemacht und habe dann auch schon sehr eng mit einem Professor zusammengearbeitet und der hat dann halt gesagt, überleg mal, ob vielleicht eine Promotion was für dich ist. Mhm. Und dann bin ich irgendwann zu dem Schluss gekommen, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann haben wir das so arrangiert, dass ich dann eben an der HRW eingestellt werde.
Und ich habe schon gesagt, du gehörst zum Institut Naturwissenschaften. Was sind deine Aufgaben genau?
Das ist ein bisschen schwierig. Also Sicherheitstechnik hat ja jetzt erstmal nicht so viel mit Naturwissenschaften zu tun, wie jetzt ein reines Physikstudium. Mhm. Meine Aufgaben sind neben meiner Forschung, dass ich Professor in der Lehre natürlich unterstütze. Mhm. Das heißt, ich mache für ihn ein paar Übungen, betreue die, damit er den Aufwand nicht hat und er dann nur die Vorlesungen halten muss. Und ich helfe den Physikern dabei, das Physikpraktikum für die Sicherheitstechnik durchzuführen.
Jetzt lass uns mal über Elektromotoren sprechen, Sarah. Wie bist du auf dein Promotionsthema gekommen?
Durch meinen betreuenden Professor tatsächlich. Also er hatte schon, bevor ich angefangen habe, eine Kooperation mit einem Industriepartner, der mit uns dieses Projekt vorantreibt. Und er hatte mir dann halt eben angeboten, in dieses Projekt mit einzusteigen. Und ja, daraus hat sich dann mein Promotionsthema so im Verlauf ergeben, worauf ich mich jetzt genau spezialisieren möchte, weil das Thema ist ja riesig. Und dann haben wir irgendwann entschieden, auf welche Richtung ich mich konzentriere. Und ja, es hat sich alles so im Laufe ergeben.
Bei dir geht es ja um die Bremsen an Elektromotoren. Ich denke da automatisch an Elektroautos. Aber ist das so oder worüber sprechen wir da?
Hauptsächlich sprechen wir eigentlich von Elektromotoren im Maschinenbereich. Mhm. Also für Pressen, für irgendwelche Förderbänder, für solche Anwendungen eher. Da dort die Bremsenzyklenzahl, also wie oft eine Bremse einfällt und wieder sich löst, viel, viel höher ist als in einem Elektroauto. Gerade bei Elektroautos ist es ja so, dass man die Bremse ja eher weniger verwendet, weil das E-Auto ja die Möglichkeit hat, durchs Laufen lassen, Energie wieder zu produzieren und in den Akku einzuspeisen. Und deswegen ist das Elektroauto eigentlich eher die Anwendung, die damit nicht gemeint ist, sondern tatsächlich eher im Maschinenbereich sind wir dort unterwegs.
Mhm. Was beschäftigt dich in deiner Arbeit genau? Und erklär uns das mal bitte möglichst einfach. Stell dir mal vor, du erklärst es einem Grundschüler.
Ich versuch's, ich kann es nicht garantieren.
Ich bin gespannt.
Also es gibt ein kleines Messgerät, das auf der Motorwelle sitzt. Das nennt sich Drehgeber. Mhm. Und das misst die Geschwindigkeit, mit der diese Welle dreht. Wenn aber eine Bremse einfällt im Elektromotor, breitet sich ein Schock, ein mechanischer Schock über die Motorwelle und über das Motorgehäuse aus. Und es wurde festgestellt, dass diese Schocks dieses kleine Messgerät schädigen können. Die Verbindung kann zum Beispiel zum Motor kaputt gehen und dadurch ist dann die Signalerfassung des Messgeräts nicht mehr korrekt. Dann weiß man unter Umständen in der Anwendung nicht mehr, okay, wie weit muss der Motor denn jetzt noch drehen, um an einen gewissen Punkt zu kommen. Ich vergleiche das gerne immer mit einem Aufzug. Wenn dieses Messgerät im Aufzug kaputt ist, weiß das System nicht mehr, wie oft muss der Motor denn jetzt noch drehen, um zum Beispiel in Etage 2 anzukommen, um dort die Leute ein- und aussteigen zu lassen. Ist beim Aufzug, wenn das Ding kaputt ist und der außer Betrieb gesetzt werden muss, jetzt nicht ganz so schlimm, dann muss man halt Treppen laufen. Aber wenn wir uns das jetzt in der Anwendung von einem Roboter zum Beispiel anschauen, der unter Umständen sogar noch mit einem Menschen gemeinsam zusammenarbeitet an einem Produktionsschritt und man nicht mehr weiß, wie man diesen Roboter regeln muss, dann kann es natürlich passieren, dass der Roboter auf einmal ausschlägt und unter Umständen sogar noch den Menschen verletzt. Und das ist gerade in der Sicherheitstechnik etwas, was wir vermeiden wollen. Also Ausfälle, die Mensch und Umwelt schädigen können. Und ja, das will ich halt vermeiden durch meine Analyse, dass man halt weiß, okay, welches Messgerät ist für welche Anwendung geeignet und wann müsste ich es austauschen, bevor es kaputt geht, damit man da ein gewisses Wartungsintervall vielleicht auch implementieren kann.
So, das hat der Grundschüler verstanden und ich habe es auch verstanden.
Ja.
Also geht es hier wirklich um Sicherheit. Wie steht's denn da um die Standards in Deutschland? Es gibt ja sicher eine Norm für diese mechanischen Schocks, oder?
Genau, also es gibt eine Norm, die sich mit eben diesen Drehgebern beschäftigt und die müssen natürlich auch einem Prüfverfahren unterzogen werden, bevor sie in Verkehr gebracht werden dürfen in der EU, in Deutschland. Diese Norm ist international. Das heißt, da müssen nicht nur wir uns hier in Europa dran halten, sondern alle auf der Welt, die irgendwie diese Drehgeber herstellen, müssen sich dran halten. Das Problem ist allerdings, das habe ich auch damals schon in meinem Exposé zur Doktorarbeit mit reingeschrieben. Diese Bremsenschocks sind aktuell nicht repräsentiert in der Norm. Das heißt, das, was tatsächlich auftritt, hat nichts mit dem zu tun, was man laut Norm prüfen muss. Und deswegen ist auch unser Ziel, dieses Thema weiter zu erforschen, damit wir dann unter Umständen sogar noch jetzt in der neuen Version, die erscheinen soll, das korrigieren, sodass die real auftretenden Schocks dann auch in der Norm repräsentiert werden.
Was genau ist denn das Ziel deiner Arbeit? Was willst du nachher in Händen halten und wer profitiert davon?
Ich möchte am Ende in den Händen halten eine Empfehlung für die Hersteller von Antriebssystemen, bei welcher Anwendung sie welche Art von Drehgebern am besten einsetzen. Man braucht ja auch nicht immer die gleiche Anzahl von Bremsenschocks, das heißt bei Anwendungen, wo die Bremszahl niedriger ist, braucht man einen Drehgeber vielleicht nur nehmen, der nicht so stark ist in der Hinsicht. Es gibt aber auch Anwendungen, da tritt das millionenfach auf, dann braucht man einen entsprechenden Drehgeber dafür. Und ich möchte am Ende Einfluss nehmen können in den Wartungsplan von Antriebssystemen. Also, dass man genau weiß, okay, der Drehgeber kann dann und dann ausfallen. Wir tauschen ihn aber vorher aus zu einem uns wählbaren Zeitpunkt, bevor unser System ausfällt und wir ganz schnell da irgendwie hin müssen, reparieren müssen, sondern wir machen das dann, wenn es bei uns am besten reinpasst, bevor er kaputt geht. Und wir möchten gerne auch in die internationale Norm, in die neue Version mit reinkommen, damit diese Art von Schocks besser repräsentiert werden.
Was versprichst du dir denn ganz persönlich von deiner Promotion?
Ich möchte später die Möglichkeit haben, mit meinem Doktortitel in die Lehre gehen zu können. Das heißt, es ist für mich auch ein interessanter Weg, wieder an die Hochschule zurückzufinden, wenn es sich bei mir so ergibt. Andererseits finde ich, wächst man an so einer Promotion auch sehr. Also ich muss viele Hürden überstehen. Corona war auch ein Riesenthema bei uns. Es hat sich unfassbar verzögert alles. Und so ein gewisses Durchhaltevermögen kann man doch schon entwickeln. Und ich finde, das ist auch später im Berufsleben vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Auf jeden Fall, ja. Was brauchst du denn, um mit deiner Promotion sichtbar zu werden?
Eine Bühne wie diese zum Beispiel. Die Sicherheitstechnik ist per se sehr unterrepräsentiert im Kosmos der Hochschulen, der Schüler prinzipiell. Also die Firmen kommen jetzt natürlich, weil sie gezwungen werden durch Richtlinien auf den Trichter, dass sie solche Leute brauchen. Aber das fängt gerade erst an und die Sichtbarkeit kann nur größer werden durch Konferenzen, durch sonstige Formate, wo man darüber berichten kann.
Wer betreut dich an der HRW?
An der HRW betreut mich Professor Dr. David Schepers.
Und mit welcher Uni kooperierst du? Wer ist dein Doktorvater oder deine Doktormutter?
Ich kooperiere mit der Universität Kassel. Und dort ist mein Doktorvater Professor Dr. Josef Bircek.
So eine Promotion kostet ja Zeit. Wie machst du das? Du bist ja in erster Linie an der HRW wissenschaftliche Mitarbeiterin. Wie viele Stunden hat ein Tag?
Ganz normaler Arbeitstag, so wie jeder andere Arbeitnehmer auch, sitze ich meine 8 Stunden da und habe gut zu tun. Und mit der Lehre vereinbar, ich habe das Privileg, ich bin nicht so stark eingespannt in der Lehre. Mein betreuender Professor achtet schon sehr darauf, dass ich meine Zeit für die Forschung zur Verfügung habe. Der ist interessiert daran, dass ich da genug Zeit habe, flexibel bin, um das zu einem sehr guten Ergebnis am Ende zu bringen. Deswegen kann ich mich definitiv nicht beschweren über meine Zeit für meine Forschung.
Sehr schön. Sarah, ganz, ganz lieben Dank erstmal, dass du uns mitgenommen hast in die Welt der Elektromotoren. Jetzt lass uns mal auf den Claim der HRW schauen. Du weißt ja, der heißt ja Never Stop Growing und hier im Podcast haben wir dafür das Format Never Stop Growing und du. Dafür stelle ich dir jetzt 3 Fragen und du antwortest bitte ganz kurz und spontan, was dir einfällt, okay?
Okay.
An was denkst du als erstes, wenn du den Claim Never Stop Growing hörst?
Niemals das Interesse verlieren, sich weiter Wissen anzueignen. Egal, ob es jetzt die Fachrichtung ist, in der man unter Umständen gerade forscht oder irgendwelche Themen, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben, aber einfach immer weiter das Bedürfnis haben, Sachen zu lernen.
Was macht die HRW für Doktoranden, sodass du den Claim leben kannst?
Die Kommunikation, finde ich, ist sehr, sehr einfach. Also ich habe viel Kontakt zu meinem Professor, der mich betreut. Der nimmt sich auch immer Zeit für mich, aber ich kann auch jederzeit auf andere Leute zugehen, sei es Professoren oder andere wissenschaftliche Mitarbeiter, die mir vielleicht in irgendwelche Fragestellungen weiterhelfen können. Die haben auch immer recht kurzfristig Zeit, um sich mit mir zusammenzusetzen und mal Sachen zu besprechen.
Was brauchen Frauen wie du, um den wissenschaftlichen Weg gehen zu können?
Erst einmal die Möglichkeit aufgezeigt bekommen, dass man überhaupt in diese Richtung gehen kann. Also ich bin jetzt explizit angesprochen worden, aber ich finde, das Thema muss prinzipiell einfach weiter gestreut werden in der Hochschulwelt, dass gerade auch in den Ingenieurswissenschaften und in den MINT-Fächern die Möglichkeit besteht, dort zu promovieren und dass das auch für uns Frauen möglich ist.
Sarah, ganz, ganz lieben Dank für das spannende Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Sehr gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch für das Forschungsgebiet von Sarah interessiert und Sicherheitstechnik studieren möchtet, ihr könnt zum Sommer- und Wintersemester beginnen. Jetzt noch eine Bitte, empfehlt unseren Podcast weiter. Schickt unsere Folgen gerne an andere Kommilitoninnen und Kommilitonen oder an eure Kolleginnen und Kollegen. Und abonniert uns bitte auch. Dann bekommt ihr eine Nachricht auf euer Smartphone, wenn eine neue Folge da ist. Und natürlich haben wir auch nichts dagegen, wenn ihr uns Sternchen bei Spotify dalasst. Am besten natürlich richtig viele. Dafür und fürs Zuhören sage ich von Herzen danke. Bis zum nächsten Mal, euer Olaf Brinkmann.